Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe andächtigen Christus. Man hat in der katholischen Kirche seit Anbeginn sich die folgende Frage vorgelegt. Und sicher hat sie auch uns alle auch schon beschäftigt in unserem Leben. Warum hat Gott so lange gewartet, bis er in seinem eingeborenen Sohn in diese Welt gekommen ist und die Offenbarung eben vollbracht hat und eben dann auch die Menschheit durch sein stellvertretendes Leiden und Sterben von der Macht der Sünde erlöst hatte? Grundsätzlich erlöst insofern, dass jeder, der Christus folgt, eben wirksam an dieser Möglichkeit Anteil haben kann und tatsächlich eben für das ewige Leben geboren werden kann. Und dann stellt man sich die Frage, ja, im Alten Testament gab es ja auch, wie wir sie bezeichnen, die Heiligen des Alten Testamentes. Das waren die Menschen, die dessen eingedenk waren, dass sie abhängen vom künftigen Messias. Die Propheten haben den Messias verkündet, er sollte kommen und sein Volk retten. Und den Frommen, denen war bewusst, dass es hier nicht um eine militärische Aktion gehen sollte, wie viele annahmen, sondern eben von der Macht Satans, von der Macht der Sünde, sollte die Befreiung und die Erlösung erfolgen. Und natürlich, wenn man sich vor allem dann überlegt, ja, die Menschen mussten ja so lang so viel vermissen, ob wir das genügend wertschätzen, ist eine gute Frage und es ist ein Impuls an uns, darüber nachzudenken. Zum Beispiel die Gnade der Taufe. Das ist doch ein Schlüssel zum Himmelreich. Das ist Zugangstor zum Himmelreich. Unsere Erbschuld wurde weggewischt und uns vergeben. Und die Menschen stöhnten unter der Last der Sünde, die uns dann zum Beispiel auch im Beichtsakrament immer wieder genommen wird. Aber die im Alten Testament, die echten, die Sehnsucht hatten, sie konnten nicht diese Befreiung von der Sündenlast erfahren. Dann die ganzen Sakramente, derer wir uns erfreuen, denken wir eben dann auch an den Heiland Jesus Christus vor allem und nicht zum Schluss eben auch die Mutter Gottes mussten sie vermissen, die Mutter unseres Erlösers, die mit ihrer Demut, mit ihrer Bescheidenheit uns einen Weg weist, wie wir zu Gott finden können. Aber es gibt auch so eine Überlegung, eine These und ich glaube, sie hat auch Recht auf Daseinsberechtigung, dass es vielleicht noch einen anderen Umstand gab, warum Gott eben auch so lange gewartet hatte. Ich besitze natürlich nicht das rote Telefon, wo ich vielleicht anrufen könnte und fragen könnte. Das ist eine Hypothese, eine Meinung, die ihre Daseinsberechtigung hat. Aber jeder von Ihnen ist eingeladen, sich diesen Gedanken hinzugeben und sich selbst das zu überlegen. Es geht nämlich auch um die Frage, wenn Gott in diese Welt kommen sollte, dann, wie wir sehen, ist er ja geboren worden von einer Frau. Er sollte Mensch werden, um in der Logik, in der allgemein gesprochen, in der Sprache, in der Mentalität der Menschen zu den Menschen sprechen zu können. Wir haben ja begrenztes Fassungsvermögen, und wir können Gott nicht erfassen, so wie er in seiner Ewigkeit ist. Gerade deswegen ist er Mensch geworden und hat in Jesus Christus als Mensch zu uns gesprochen, wobei er natürlich auch Gott war und ist. Aber dann bedarf es eben eines Vermittlers in der Gestalt einer Frau, einer Mutter. Und dieser Gedanke, ich meine, es wird ja immer der Vergleich gezogen zwischen Maria, der Mutter Gottes, der heiligen Jungfrau und eben der ersten Eva. Maria wird ja auch als die zweite Eva gern bezeichnet. Wie Adam und der das Ganze verbockt hat und Jesus dann den Schaden beheben musste durch sein Leiden und Sterben. Und so wird Jesus vom heiligen Apostel Paulus auch der zweite Adam genannt. Und so in der Kirche wird Maria als die zweite Eva bezeichnet. Aber wir sehen eben die Grundmentalität des alten Bundes und der ersten Eva. Sie hat natürlich der Schlange Gehör geschenkt. Und durch die Schlange ist der Teufel, der Satan, an das erste Elternpaar herangetreten. Und das Interessante dabei ist, da gibt es eine interessante Nuance in der Heiligen Schrift. Wir lesen in der, normalerweise lesen wir so drüber, aber die gesunde, die richtige Exegese erklärt es uns, weil wir nicht alle Feinheiten der Sprache kennen. Aber es gibt eben einen ganz interessanten Hinweis im Alten Testament im Buch Genesis. Und da geht es nämlich darum, dass eben als Gott den Adam erschaffen hatte, dann hat er beschlossen, dass auch Adam eine Gefährtin haben sollte, die Eva nämlich, die ihm zur Seite gestellt worden ist. Und dann heißt es im zweiten Kapitel des Buches Genesis: Doch gab Gott, der Herr, dem Menschen folgendes Gebot: Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, sprach er zu Adam. Nur vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn sobald du davon isst, bist du dem Tod verfallen. Eine ganz klare Anweisung, ganz klares Gebot. Und dann ist Eva erschaffen worden, und dann zu Beginn des dritten Kapitels des Buches Genesis heißt es eben, dass die Schlange listiger war als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Wie gesagt, in der Schlange ist eben der Teufel gemeint. Und so macht sich eben diese Schlange, der Teufel, an Eva heran. Und passen Sie jetzt ganz genau auf den Wortlaut der Schlange, was sie der Eva sagt. Und sie sagte zur Frau: Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Und so hat der Teufel eigentlich die Worte Gottes genau wiedergegeben. Die Worte Gottes an Adam gerichtet. Also von diesem Baum darfst du nicht essen. Und das sagt auch die Schlange. Hat er wirklich so gesagt, von diesem Baum dürft er nicht essen? Die Frau aber, und wiederum achten Sie auf den Wortlaut dessen, was sie sagt, die Eva, die Frau antwortete der Schlange: Von den Früchten der Bäume des Gartens dürfen wir essen. Nur bezüglich der Früchte des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott befohlen, davon dürft ihr nicht essen. Ja, sie nicht einmal anrühren, sonst müsst ihr sterben. Wir sehen hier, zuerst sagt die Eva, sie zitiert korrekt die Worte an Adam, von den Früchten dieses eines Baumes. Es war eine Prüfung Gottes, ob sie Gehorsam und Ehrfurcht ihm entgegenbringen, die dürft er nicht essen. Aber Eva fügt hinzu, freiwillig, in der eigenen Fantasie: Ja, ihr dürft diesen Baum nicht einmal anrühren. Und die Exegesen weisen darauf hin, dass dieser Zusatz eben eine Eigenmächtigkeit der Frau war, dieser Eva. Sie hat sich etwas ausgedacht und sie wollte in gewisser Weise sich mit Gott messen, das Ausdruck ihres Stolzes, ihres Hochmuts. Sie wollte sagen: Ich bin fromm, ich dichte noch etwas hinzu, ich erscheine noch frommer, als Gott es eigentlich von mir erwartet, wenn man so sagen darf. Also an Adam klar gesagt, von diesem Baum nicht essen. Und sie sagt: ja, stimmt, von diesem Baum nicht essen, aber nicht einmal anrühren dürft ihr die Frucht oder diesen Baum da. Und das ist eben ein eindeutiger Bruch. Hier schon hat Eva offenbart ihre Einstellung des Stolzes. Sie wollte eben die Fromme sein, die ganz Fromme, die künstlich etwas spielt, etwas vorgaukelt und sozusagen gewissermaßen auch Gott Vorschriften erteilt. Sie legt etwas Gott in den Mund, was er so nicht gesagt hat. Scheint eine Kleinigkeit zu sein, eine unbedeutende Sache zu sein, aber das ist doch Ausdruck ihres Hochmuts. Und deswegen ist sie dann auch gestürzt und gefallen. Und es ist wert, das zu bedenken. Und dann lesen wir eben auch etwas weiter, als eben dann eben die ersten Kinder gekommen sind, der Kain und Abel. Und Adam erkannte Eva, seine Frau, sie wurde guter Hoffnung, gebar Kain. Und dann heißt es vorher noch, als Gott die ganze Welt erschaffen hatte, hat er dem Adam angeordnet. Du Adam, du gibst allen Gegenständen, allen Bäumen, allen Tieren einen Namen. Das steht in der Heiligen Schrift. Und eins ist sicher, gerade im Buch Genesis ist kein Wort vergebens geschrieben worden. Das hat alles ganz genau seine tiefe Bedeutung. Je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr versteht man diese drei ersten Kapitel im Buch Genesis. Das ist die Grundlage unseres Daseins, auch unserer Gottesbeziehung. Und so sagt eben Gott und er ordnet an, Gott hat alles erschaffen, aber er hat einen Teil seiner Schöpfungsvollmacht dem Adam überantwortet. Und er hat ihm gesagt, du sollst allen Gegenständen der ganzen Schöpfung ihren Namen geben. Den Namen geben bedeutet heute nicht viel. In der antiken Welt, den Namen geben bedeutet Anteil an der Schöpfungsvollmacht Gottes zu haben. Das ist eben die Bedeutung dessen. Und so hat Adam, wenn er die einzelnen Gegenstände bezeichnet hat, nicht bloß eine leere akustische Hülle dem zugeordnet, sondern gewissermaßen mitbestimmt das Wesen dieser Sache. Egal welches Schöpfungsgegenstandes, welche von Gott erschaffen worden sind. Dann aber, bitte beachten Sie eins, in der Bibel geht es überhaupt nicht um Gendern, um Feminismus, um mehr Rechte, weniger Rechte. In der Bibel geht es um die Berufung Gottes. Gott gibt jedem Geschlecht jetzt ganz grundsätzlich seine spezifische Berufung, die Aufgabe, die dieses Geschlecht erfüllen soll. Und da geht es nicht darum, das sei wichtiger, das sei weniger bedeutsam. Nein, nein, wenn jeder an seiner Stelle gemäß dem Auftrag Gottes lebt und den Willen Gottes befolgt, dann wird es eben Ordnung geben und Heil. Und wir bringen es nicht durcheinander und zerstören weder die Schöpfungsordnung Gottes noch die Erlösungsordnung Gottes. Und dann heißt es eben, als Kain geboren worden ist, zu Beginn des vierten Kapitels jetzt, sie wurde guter Hoffnung und gebar Kain. Da sagte sie, einen Mannesspross habe ich erhalten mit Hilfe des Herrn. Mannesspross mit Hilfe des Herrn, das ist die Bedeutung des Namens Kain. Mit anderen Worten, Eva hat die dem Adam gegebene Vollmacht, den Auftrag, Namen zu geben, usurpiert. Sie ist wieder als eine aufgetreten, die gescheiter sein wollte, die gesagt hat, nee, dir gegeben, aber ich maße mir das auch an. Wiederum, liebe Frauen, das ist nichts gegen euch. Wiederum, liebe Männer, bildet euch nur nichts ein. Adam und Eva sind unsere aller Stammeltern und wir spiegeln uns in denen auch irgendwie wieder. Grundsätzlich, wie gesagt, es geht hier nicht um Frauenrechte oder Unterdrückung und so weiter, sondern um den Auftrag Gottes. Und der war eindeutig. Der Auftrag an Adam war, gib Namen. Eva geht hin und usurpiert diesen Namen. Erkennen wir nicht unser Verhalten, dass wir auch oft genug, wenigstens von der Versuchung her, wer kennt die nicht, als wichtiger gelten wollen, als eigentlich unser Auftrag ist, unsere Berufung. Wir maßen uns auch manchmal bestimmte Rechte an oder allein schon mal, dass wir Eifersucht an den Tag legen, mindestens in unseren Gedanken, wenn man sieht, dass jemand etwas mehr bekommen hat, mehr Begabung, mehr Talente, in der Karrierestufe höher aufsteigt. Und wir denken oft, viel zu oft und viel zu stark an Macht, an Einfluss und denken weniger an Verantwortung, die damit verbunden wird. Ich habe diese Beispiele nur gebracht, um zu zeigen, wie Eva über das hinaus, was uns bekannt ist, von welcher Gesinnung sie erfüllt war. Und Hand aufs Herz, kann Gott durch so eine Gesinnung, die dann im Alten Testament weitergeht und weitergeht. Moses hat mit dem Kopf geschüttelt, als er da dem Heiligen Land sich angenähert hatte, hat er gesagt, wenn ich sterbe, werdet ihr wieder abfallen, wie ihr damals unter dem Berg Sinai abgefallen seid. Da war ich nur 40 Tage oben, habt die Gebote Gottes bekommen und ihr habt eben euch das goldene Kalb geschaffen und als Gott angebetet. Und dann, wir wissen später, als das Saul da zum König ernannt werden sollte, hat Gott zu Samuel gesagt, nicht dich haben sie verachtet, sondern mich. Sie wollten mich nicht als ihren König. Und bei dieser Gesinnung kann Gott durch so einen Vermittler in diese Welt kommen. Wohl eindeutig nicht. Und dann hat Gott schon im Alten Testament den Menschen Hoffnung gegeben. Zur Schlange sagte Gott, Feindschaft will ich setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Spross und ihrem Spross. Er wird dir den Kopf zertreten, du aber wirst ihn an der Ferse verletzen. Da wird es einen apokalyptischen Kampf geben. Eine Frau wird es geben. Und sie wird ein Spross haben, das heißt ein Kind wird sie haben. Und die Frau oder der Spross, je nach Lesart, je nach Übersetzung, aber im schlussendlich kommt es auf dasselbe hinaus, sie werden dir den Kopf zertreten. Und dann lesen wir im Neuen Testament, wie der Erzengel Gabriel zu einer Jungfrau gesandt worden ist. Diese Jungfrau war schätzungsweise vermutlich erst 14, so um die 14 Jahre alt, 14, 15. Die Lebenserwartung war damals kürzer, man reifte schneller als heute in bestimmter Hinsicht. Und er offenbarte ihr, du sollst die Mutter des Erlösers werden. Und was hören wir von dieser Jungfrau? Sie hat eine technische Frage gestellt. Sie hat nicht gezweifelt. Sie hat nicht Vorschriften erteilt dem Erzengel Gabriel, sprich Gott, sondern sie hat gesagt, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne. Und hier muss man bedenken, im Alten Testament war der Kinderreichtum nicht nur den natürlichen Umständen zu verdanken, oder wie gesagt, sondern der Kinderreichtum, viele jüdische Frauen haben mit dem Kinderreichtum auch eine ganz spezifische Hoffnung verbunden. Vielleicht wird eines meiner Söhne der künftige Messias. Diese Erwartung, diese Hoffnung war ausdrücklich gegeben im jüdischen Volk. Und jede Frau hat dann insgeheim so ein bisschen gehofft, vielleicht eines meiner Söhne wird dieser Messias sein. Dann tue ich ja etwas Gutes für unser Volk und für unser Heil. Und jetzt kommt eine Jungfrau, eine Frau, ein junges Mädchen, sagt, Wie soll das geschehen, dass ich Mutter werden sollte, da ich doch keinen Mann erkenne? Hier vernehmen wir das erste in der Geschichte bekannte Beispiel oder den ersten Fall, wo jemand aus religiösen Gründen bewusst auf eine Heirat verzichtet hatte. Aus religiösen Gründen. Weil sie so eine tiefe, reiche Beziehung zum Herrgott hatte, weil ihr Glaube so stark war, hat sie auf diese Hoffnung verzichtet. Und in der damaligen Zeit hatten die Frauen, die nicht verheiratet waren, die waren schutz- und rechtlos. Das muss man auch bedenken. Und trotzdem hat sie das riskiert, ist auf das gegangen. Und ausgerechnet sie ist die geworden, die würdig war, die Mutter des Erlösers zu werden. Und jetzt maße ich mir mal so bildlich gesprochen an, die Stimme des Herrn zu sprechen, im Namen Gottes zu sprechen. So bilde ich es mir wenigstens ein, dass der Herrgott gesehen hat, da ist ein Mensch, der wirklich dieser Vermittler werden kann. So lange habe ich gewartet, bis ich endlich eine Frau finde, die nicht von Stolz erfüllt ist, sondern ganz Gott ergeben. Und was hat Maria dann gesagt, als der Engel es ihr erklärt hatte? Ja, ja, die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten, deswegen wird das, was aus dir geboren wird, heilig genannt werden. Hat Maria keinen Handel betrieben mit Gott, hat nicht irgendwelche günstige Bedingungen aushandeln wollen, hat nicht gesagt, na, unter der Bedingung das, dann erfüllt's mal erst das und dann sage ich ja. Sondern sie hat gesagt, ich bin eine Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Das krasse Gegenteil zu Eva. Und hier an diesen Beispielen sieht man einmal mehr und einmal deutlicher, noch deutlicher, inwiefern sich Maria unterschieden hat von der Eva. Und wenn wir eben diese Worte lesen oder beim Engel des Herrn zum Beispiel dreimal am Tag beten, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort, denken wir vielleicht auch an diesen Hintergrund. Hier sieht man noch deutlicher, noch intensiver, inwiefern sie sich von der Eva und dem ganzen alten Bund unterschieden hatte, und dass sie dann eben auch gewürdigt worden ist, eben ein Werkzeug der Erlösung zu werden. Christus hat uns erlöst, aber sie hat es auch mit ermöglicht durch ihre Demut, durch ihre Hingabe. Und zugleich ist es natürlich auch für uns eine klare Lehre, wenn wir Gott nähern wollen, wenn wir mit Gott eben Freunde Gottes, Kinder Gottes sein sollen, wahre und echte, ahmen wir diese Demut, diese Bescheidenheit nach. Bilden wir uns, die Versuchung tritt an uns heran, aber widerstehen wir ihr tapfer. Nein, nein, ich bin kein Superman, ich bin keine Superfrau, ich bin ein armer Sünder. Ich habe die Gnaden Gottes nicht verdient. Nicht wegen meines Gutseins gibt Gott mir die Gnade, wie es einmal im Neuen Testament heißt. Und habt ihr alles getan, was Gott euch angeordnet hat, sagt einfach, ich bin ein unwürdiger Diener des Herrn. Und bitten wir die Mutter Gottes in unseren sittlichen Kämpfen, dass wir diesen inneren Reichtum der Hingabe, der Demut, der Bescheidenheit vielleicht stückweise immer zunehmen können. Und dann werden auch wir erleben, dass auch durch unsere Worte, durch unsere Taten, durch unser gutes Beispiel, völlig unbekannterweise, uns wird es vielleicht gar nicht bekannt sein, bekannt werden, aber wir können doch vielleicht bei einem anderen Menschen etwas bewirken, etwas anstoßen, mindestens ein Denkprozess, und dann erfüllen wir auch, können wir auch Vermittler Gottes in dieser Welt sein, indem wir seinen Willen befolgen und seinem heiligen Willen Raum einräumen. Amen. Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes an. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.